Hallo liebe Hörer von Radio X, willkommen hier im Hörerfenster, heute wieder mal mit Greenpeace. Unser Thema ist heute Städte in Zukunft, grün und mobil. Und mit mir im Studio sind Karl-Heinz Peil vom Netzwerk, jetzt habe ich mich verzettelt.
Umwelt und Klima.
Vielen Dank, Otto. Genau, vom Netzwerk Umwelt, Klima, Rhein-Main. Außerdem von Greenpeace der Otto Gebhardt, die Ingrid Ahrens und ich, Sabrina Niemetz.
Hallihallo.
Hallo. Unser Thema ist ja heute Städte in Zukunft, grün und mobil. Und wir haben unseren Ehrengast Karl-Heinz Peil hier vom Netzwerk Umwelt und Rhein-Main, der nämlich auf dem Kongress BUFCO war. In Berlin hat er dieses Jahr stattgefunden. Jetzt möchtet ihr euch wahrscheinlich fragen, was ist denn BUFCO? BUFCO ist der bundesweite Umwelt- und Verkehrskongress. Und da ging es eben jetzt darum, wie man die Vereinbarkeit von grünen Städten, aber auch mobilen Städten hinbekommen könnte. Und das wurde heiß diskutiert. Und deswegen freue ich mich jetzt darauf, Karl-Heinz und Otto von euch mehr darüber zu hören.
Ja, vielen Dank für die Einleitung, Sabrina. Hallo Karl-Heinz, ja. Wir kennen uns ja. Du warst auch schon mal hier bei unserer Radiosendung über die Bewerbung der Stadt Frankfurt zur europäischen Umwelthauptstadt. Und ein herzliches Willkommen zunächst mal.
Ja, danke.
Und wir werden auf diese Thematik nachher im zweiten Themenblock nochmal eingehen, aber zunächst mal ein bisschen rund um den Kongress in Berlin. Die Sabrina hat es ja schon mal angedeutet, den Namen BUFCO, der hört sich etwas sperrig an. Der Titel ist noch sperriger, und zwar ist es bundesweiter Umwelt- und Verkehrskongress, der auch eine, ja, kann man schon sagen, ältere Geschichte hat, Karl-Heinz. Wie waren denn da die Anfänge?
Ja, die Anfänge, die reichen zurück in die 70er Jahren aus einem Zusammenschluss von Bürgerinitiativen zum Verkehr. Und es gab 1978 den ersten Kongress in dieser Folge. Also wir waren in diesem Jahr bei dem 19. Kongress. Und damals nannte sich das noch erstes Bürgerinitiativen Verkehrskongress BIFCO, also auch zufälligerweise in Berlin mit 200 Teilnehmerinnen. Und mittlerweile heißt es eben nicht mehr BIFCO, sondern BUFCO. Und das heißt, in dem Kürzel sind die Initiativen ein bisschen herausgefallen. Es hat sich tatsächlich mit diesem Kongress gewandelt von einer Einrichtung hin zu einem verkehrspolitischen Diskurs von Fachleuten, wobei allerdings nach wie vor noch politisch Aktive vertreten sind, wie wir vom Netzwerk Umwelt und Klima Rhein-Main. Allerdings sah ich mich dort als politisch Aktiver ein bisschen in der Minderheit. Also es war wirklich mehr fachspezifisch als politisch.
Also da kann man wirklich sagen, dass da ausgewiesene Fachleute sind, also sprich Stadtplaner etc.
Ja, es gibt also sehr, sehr qualifizierte Fachleute, das muss man sagen.
Ja, der BUFCO findet ja alle zwei Jahre statt in unterschiedlichen Städten. Was ich ganz nett fand, ist diese Verteilung von Nord nach Süd und von Ost nach West und logischerweise dann auch immer in die andere Richtung. Also der 18. war zum Beispiel vor zwei Jahren in Trier, da gab es ein sogenanntes, einen Positionstext mit dem Titel Trierer Manifest, da war der ja auch dort.
Ja, wir waren also nicht direkt in Workshops vertreten, aber wir haben das genutzt, um unser damals bereits vorliegendes, vom Netzwerk erarbeitetes Mobilitätskonzept vorzulegen. Und es hat damals auch sehr gut in diesen Kontext hineingepasst, wobei da vor zwei Jahren ein Trierer Manifest verabschiedet wurde, das etwas umfänglicher war in Bezug auf die Zukunft der Mobilität.
Ja, der Kongress jetzt in Berlin, der vom 15. bis 17. März dieses Jahr stattgefunden hat, stand unter dem Titel, die Sabrina hatte es schon gesagt, Städte in Zukunft, grün und mobil, Fragezeichen. Ihr hattet da unter anderem einen Workshop, der den Titel trug, Green City, Mogelpackung, Greenwashing oder Anreiz, auch ein Fragezeichen. Das werden wir nachher, wie gesagt, erörtern. Es gab Vorträge über Städte, kompakt, mobil und grün, Stadtmobilität in Zukunft, intelligent, urban, grün. Es gab ein Podium, Stadt der kurzen Wege versus mehr Grün in der Stadt, Widerspruch oder Einheit. Die Workshops mit den verschiedenen Themen zur nachhaltigen Stadtentwicklung, neue stadttechnische Infrastruktursysteme, Aufbau regionaler Kreislaufsysteme, anderes Verständnis des öffentlichen Raumes und so weiter. Also ein recht spannendes, umfangreiches Programm. Die Der Untertitel Grün und Mobil, geht das zusammen? Lässt sich das umsetzen? Und was wäre erforderlich, um das umzusetzen? Zunächst mal vielleicht noch ganz kurz, der Begriff Grün, bezieht er sich jetzt auf die Grünlandschaften in der Stadt, sprich Parks, Friedhöfe etc.? Oder ist das mehr so ein, naja, politischer Kampfbegriff, dass Energie, Mobilität, alles unter diesem Sammelbegriff Grün zusammengefasst wird? Darauf bezieht sich es wahrscheinlich im Untertitel, oder?
Ja, sowohl als auch. Wenn ich mir jetzt den Berliner Appell vornehme, der zu diesem Titel verfasst wurde, da finden sich 14 Stichpunkte, die die Antwort in dem erstgenannten Sinne geben, dass es tatsächlich um das Grün in der Stadt geht. Hingegen ist es natürlich so, dass Grün auch, naja, also ob man es einen Kampfbegriff nennt, das ist eine Auffassungssache, aber es ist so, dass...
Ich wollte es mal ein bisschen überspitzt
formulieren. Ja gut, also mal ganz polemisch natürlich so formulieren, aber ich habe hier zum Beispiel gerade ein neu erschienenes Buch hier zur Hand, das energieeffiziente Frankfurt, ein Reiseführer von Frankfurt, und da heißt es auf der Rückseite des Klappentextes: Frankfurt ist auf dem besten Wege zu einer, in Anführungszeichen, grünen Stadt. Und das wird jetzt begründet mit der Reduzierung von CO2-Emissionen durch energieeffiziente Gebäude. Also das heißt, Grün wird hier natürlich vereinnahmt für Teilbereiche der Umweltpolitik, wo man, gut mit gewissen Abstrichen, durchaus Anerkennendes in Bezug auf Frankfurt sagen kann. Aber das ist auch der Grund, und darauf gehe ich vielleicht im zweiten Teil nochmal ein, warum dann diese Ausdehnung auf die Begrifflichkeit Green City meiner Ansicht nach zur Mogelpackung wird.
Ja, okay. Das dann ja, wie gesagt, im zweiten Teil. Ja, was wäre denn jetzt erforderlich notwendig aus Sicht des Netzwerks, um diese beiden Dinge, grün und mobil, ob das zusammengeht? Natürlich geht es zusammen. Es gibt ja auch durchaus technische Errungenschaften, die das ermöglichen. Aber was wäre denn erforderlich, zwingend erforderlich, um diese zwei Dinge zusammenzuführen? In sinnvoller Weise und nutzbarer Weise.
Ja gut, ich nehme mal einen der beiden politischen Punkte des Berliner Appells. Da heißt es, mehr Grün verlangt nach einer Weichenstellung der Stadt- und Raumplanung. Das ist zwar so als Überschrift im Prinzip richtig, wir als Netzwerk gehen allerdings da deutlich weiter. Wir nennen uns ja auch Netzwerk Umwelt und Klima Rhein-Main, also mit dem Anspruch, die Probleme der gesamten Metropolregion zu behandeln. Und da verlangen wir eben eine neue Regionalplanung, die zum Beispiel wegführt von dieser unsinnigen Standortkonkurrenz. Also sprich Frankfurt gegen Städte des Umlandes über Gewerbesteuern.
Zum Beispiel Eschborn.
Ja. Aber nicht nur, ja. Ja,
nicht nur, nee, aber das ist gerade ein Paradebeispiel, oder? Du hattest jetzt schon ein paar Mal erwähnt, diesen Berliner Appell. Das war wohl das Ergebnis des Kongresses, wenn man da ein Ergebnis haben muss oder dass es zu einem Ergebnis führte. Ich wollte da mal kurz hinweisen, und zwar dieser Berliner Appell, da werden 15 Punkte aufgeführt, die nach Ansicht derer, die dann erarbeitet haben, und das war wohl auf dem Kongress, im Vorfeld des Kongresses, wenn ich das richtig verstanden habe, konnte sich jede dran beteiligen. Und über diese 15 Punkte kann jetzt abgestimmt werden nach Wichtigkeit und Bedeutung. Jeder, der oder jede, die an der Abstimmung teilnimmt, hat 3 Punkte und kann die vergeben. Entweder 3 Punkte, wenn ein Thema einem besonders wichtig erscheint, oder Einzelpunkte dann auf 3 verschiedene Themen oder Aspekte. Abstimmen könnt ihr da, wenn ihr wollt, unter, jetzt sage ich mal, diese Internetadresse www.bufco.de. Bufco schreibt man in dem Fall Bertha Ulrich Viktor Konrad Otto. Also nochmal www.bufco.de, wer an der Abstimmung teilnehmen möchte. Und ja,
gibt es da eine Frist für die Abstimmung?
Soweit ich es gesehen habe, nein. Also der nächste Kongress findet in 2 Jahren statt, in Erfurt, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Und bis dorthin denke ich, dass die das erarbeitet haben wollen. Also es scheint so, als ob man dann doch einiges an Zeit hat. Es lohnt sich sicher mal drauf zu gucken. Es gibt Punkte, die sich auch ein Stück weit mehr oder weniger wiederholen. nicht direkt wortgleich sind, aber vom Inhalt her gut zueinander passen. Von dir noch ein Satz, zwei Karl-Heinz, zu dem Thema, weil dann den nächsten Block dann.
Ja gut, also ergänzend vielleicht noch, und das vielleicht auch als Übergang zum zweiten Teil, die Veranstalter haben ja hier, also auch in dem Erläuterung des Kongresses mit dieser Thematik gesagt, wird, dass wir hier von zwei scheinbar widersprüchlichen Ansprüchen reden, wenn grün und mobil gekoppelt wird. Und das ist immer wieder wie ein roter Faden bei allen Erklärungen, die sich auf die Zukunft der Metropole Frankfurt beziehen. Also erst vor ein paar Tagen hat Oberbürgermeister Feldmann in einer Grußadresse zu dem Deutschen Städtetag, der heute zu Ende gegangen ist, gesagt, also Frankfurts Erfolg wäre dadurch bestimmt, dass man den Unternehmen einen gut funktionierenden Standort bietet und den Menschen Lebensqualität, also diese Kombination. Und dazu sagt er dann noch, hierzu gehört einerseits der Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur und andererseits der Umbau der Stadt, Doppelpunkt, mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer und mehr öffentliche Orte zum Verweilen. Also letzteres findet natürlich uneingeschränkt unsere Zustimmung, aber inwieweit das mit dem Erstgenannten in Übereinstimmung zu bringen ist, bedarf natürlich einer Präzisierung. Man muss eben erklären, welche Art von Verkehrsinfrastruktur hier gemeint sein soll.
Mit mir im Studio ist der Otto Gebhardt und der Karl-Heinz Peil. Karl-Heinz Peil ist vom Netzwerk Umwelt und Klima Rhein-Main und er war auf dem Kongress BUFCO. Das ist der bundesweite Umwelt- und Verkehrskongress, der dieses Jahr im März in Berlin stattgefunden hat und hat dort einen Workshop geleitet und möchte gerne jetzt auch hoffentlich was über diesen Workshop erzählen, was es da für Fazit gab, worüber diskutiert wurde. Bitte.
Ja, also der Titel des Workshops, Karl-Heinz, von euch war Green City, Mogelpackung, Greenwashing oder Anreiz? Wie vorher im Eingang schon gesagt, wir hatten ja diese Sendung damals im Vorfeld oder während der Bewerbung der Stadt Frankfurt zum Titel Europäische Umwelthauptstadt, wo Frankfurt zumindest in die Endrunde kam, der letzten drei Städte, den Titel bekommen hat dann letztendlich Kopenhagen. Bevor wir jetzt auf deinen Workshop eingehen, ganz kurz den Begriff Greenwashing müsste man vielleicht mal den Hörerinnen und Hörern, die in der Thematik nicht so drin sind, kurz erläutern.
Ja, Greenwashing ist natürlich ein politischer Kampfbegriff. Den kann man auch unreflektiert verwenden. In dem Fall geht es jetzt bei der Bewerbung Stadt Frankfurt zu Green City nicht um Greenwashing. Es ist aber wichtig zu wissen, dass im Umfeld natürlich auch viele Unternehmen hier engagiert sind, die diesen Titel verdienen. Ich nenne hier vor allen Dingen mal die Fraport, die nun Nachhaltigkeitsreports herausbringt und sich dann so darstellt, als wäre, selbst in der Frankfurter Rundschau war mal zu lesen, dass dieser Umwelt Bericht der Fraport sich lesen würde wie das Greenpeace-Magazin.
Dann müssen wir lachen.
Da hat aber jemand das Greenpeace-Magazin nicht gelesen.
Ja, genau. Na gut, aber wenn man halt mal durchblättert, was alles so an Nachhaltigkeitsmaßnahmen als Kompensationsmaßnahmen zu dem Flächenverbrauch für neue Stadt- und Landebahnen gemacht wird, dann ist das doch von einer sehr aufwendigen Aufmachung. Aber, wie gesagt, es ist eindeutig, das Kerngeschäft der Fraport wird durch diese ökologischen Maßnahmen in keinster Weise beeinflusst. Und das muss man als Greenwashing bezeichnen, wenn man halt so weitermacht wie bisher und sich nur ein grünes Feigenblatt gibt. Interessant ist das Thema nur hier, weil es in Frankfurt auch so Foren gibt wie also das Umweltforum Rhein-Main, wo 150 Organisationen zusammengeschlossen sind und unter anderem natürlich auch die Fraport mitmacht. Und das nutzen natürlich einige aus, um eben hier dieses grüne Mäntelchen emsig zu pflegen. Aber für das eigentliche Thema hier ist das eher vielleicht nur am Rande zu bemerken.
Ja, ich wollte jetzt eben nur, wie gesagt, diesen Begriff kurz erläutert haben, weil der vielleicht von manchen etwas fremd ist oder fremd besetzt, wie auch immer. Ich meine, es gibt da ja auch noch andere Beispiele hier in Frankfurt, Stichwort die Green Buildings, diverser Banken, die tja, sich wirklich dann in ökologischen Mäntelchen umhängen. Aber jetzt gehen wir mal näher auf euren Workshop ein. Der Untertitel war ja Grün und Mobil. Und jetzt meine Frage, welche Gewichtung liegt denn bei den EU-Vorgaben im Hinblick auf die Kriterien zur Green City-Bewerbung auf diesen Aspekten Grün und Mobil? Sind das Schwerpunkte oder sind es nur einzelne Aspekte unter vielen?
Gut, weil die Bewerbung Frankfurt zu diesem Green City Award ist ja mehr oder weniger historisch, aber dieser EU Award wird ja nach wie vor immer wieder neu vergeben und dort gibt es eben eine Liste von einem Dutzend Punkten, wo natürlich einige entscheidende Punkte leicht unter die Räder kommen können. Zum Beispiel war es ja auch so, dass in dem Werbevideo, das die Stadt Frankfurt gemacht hat, sehr viel über grüne Soße aus Oberrath zu sehen war und dann nur am Rand Nebensatz erwähnt wurde, dass Lärm natürlich ein Problem ist mit Blickfang, kurzen Flieger, dann ICE und dann der Nachsatz, wir arbeiten dran. Allerdings haben dann einige aus den Bürgerinitiativen gegen Fluglärm in Brüssel der Stadt Frankfurt ordentlich in die Suppe gespuckt und das wurde dann halt auch, was den Fluglärm betrifft, entsprechend gewürdigt. Das vielleicht nur mal, also was so diese Kriterien betrifft. Und man kann natürlich jetzt Einzelpunkte als vorbildlich herausstellen. Das sind nicht nur energieeffiziente Gebäude, sondern auch Abfallentsorgungskonzepte. Aber die Frage ist die, was die entscheidenden Punkte betrifft. Und wenn man weiß, dass bereits vor Inbetriebnahme der Nordwestlandebahn in der Rhein-Main-Region gemäß einer Studie 57% der Bevölkerung den Lärm als das größte Umweltproblem gesehen haben, dann kann man über andere Kriterien manchmal nur müde lächeln.
Über die grüne Soße in der Erwähnung in dem Filmchen würde sich der Herr Goethe sicher freuen, dass er da auch vorkommt. Womit konnte denn Frankfurt bei den EU-Entscheidern punkten? Ich meine, dass es nicht, letztendlich nicht gereicht hat, ist sicher auch manchmal politischen Verhältnissen zuzuschreiben, nachdem Hamburg ja bereits als deutsche Stadt Umwelthauptstadt war. Muss es vielleicht jemand anders werden? Aber womit konnte Frankfurt in punkten? Was spricht denn dafür, dass Frankfurt in Teilaspekten zumindest eine grüne Stadt ist?
Ja, es gibt einen Teilaspekt, der für Frankfurt vordergründig sehr bemerkenswert ist. Also Frankfurt nennt sich die Stadt der kurzen Wege. Das heißt, also dort ist in der City alles geballt mit Hochhäusern. Man erreicht die Innenstadt sehr schnell mit allen Verkehrsmitteln. Man hat da auch den Grüngürtel, den die Stadt Frankfurt immer wieder so hervorhebt, als Merkmal, dass es auch wirklich ökologisch zugeht. Wobei wir den Grüngürtel auch etwas skeptischer sehen, denn der ist im Grunde genommen nur eine Kompensationsmaßnahme auch im Hinblick auf den Klimawandel, denn ohne grüne Frischluftschneisen wäre das innerstädtische Mikroklima bei dieser Bebauungsdichte eine Katastrophe. Und das zeigt eben die Ambivalenz. Man hebt etwas hervor, was sicherlich positiv ist, aber es ist gleichzeitig natürlich auch eine Maßnahme zur Schadensbegrenzung.
Ja, ich meine, das dürfte auch in nächster Zeit noch spannend werden. Stichwort Bevölkerungswachstum, jetzt sind wir über 700.000, Nahverdichtung oder die Vorschläge jetzt zwischen Niedererlenbach, Niedereschbach, Ackerland zu bebauen, wo es heftigen Widerstand gibt, was ja zum einen ja wichtig für die, wie du sagtest, für die Frischluft hier in der Stadt ist. Also da gibt es schon noch spannende Entwicklungen oder spannende Diskussionen in nächster Zeit. Ein weiterer Punkt ist natürlich immer in Frankfurt das Thema Verkehr und Mobilität. Ein heißes, ein kontrovers diskutiertes Thema. Wo befinden sich denn die verminten Gelände bei diesem Thema? Also neben dem Flughafen, den du schon erwähnt hast, gibt es ja sicher auch noch andere Verkehrsprobleme, Schwierigkeiten.
Ja, also ich meine, in Bezug auf die Mobilität könnte Frankfurt tatsächlich ein Aushängeschild sein, wenn das Thema Tempo 30 vorankäme. Denn das wäre ein notwendiger
also
Schritt.
Also Tempo 30 heißt innerstädtisch ja. Auf allen Straßen als Höchstgeschwindigkeit, als Normalgeschwindigkeit. Und wenn man schneller fahren darf, muss es ausgewiesen werden. Also 30 als Standard statt 50.
Ja, weil Tempo 30 eigentlich ein notwendiger Schritt ist zur Humanisierung des Straßenverkehrs. Und wie wir wissen, ist das Thema ja in Anfängen stecken geblieben, weil unser hessischer Verkehrs- bzw. Autominister, dem erstmal...
Er hat, glaube ich, den Titel Wirtschaftsminister.
Ja, offiziell heißt er Wirtschaftsminister, aber gut, wir wissen ja, wo seine Sympathien liegen. Der das erstmal verhindert, wobei zu sagen ist, dass die Ansätze der Stadt, die den politischen Konstellationen geschuldet sind, auch nur sehr zaghaft gewesen sind mit einem ja, wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt. Das ist meiner Ansicht nach von der Sache her auch unsinnig, weil nämlich die Forderung als solches auch von dem Sachverständigenrat für Umweltfragen bei der Bundesregierung sehr eindeutig ist. Und im letzten Jahresgutachten kann man klar lesen, Tempo 30 innerstädtisch ist eigentlich eine Forderung. Darüber bedarf es überhaupt keiner wissenschaftlichen Untersuchungen mehr. Das ist eigentlich gesichert als eine notwendige Maßnahme. Aber man tut hier so, als müsste man hier erst nochmal Feldversuche fahren, um den Nutzeffekt tatsächlich zu bestätigen.
Ja, es gibt eine relativ neue, also relativ neu heißt, ich glaube, die ist jetzt ein Jahr alt oder ja, so im Dreh rum von der FH in Jena, die auch rausgefunden haben, dass eben ja, Tempo 30 die Städte ruhiger macht, ja, weniger gefährlich, also insgesamt einfach auch der Gesundheit, auch die Schadstoffbelastungen niedriger sind. Also warum nochmal eine Studie zu einer Studie, um die Studie der Studie zu bestätigen, lassen wir mal dahingestellt. Nächste Frage von mir ist, hat sich in den letzten zurückliegenden Jahren etwas zum Positiven verändert? Was könnte denn, was muss denn noch verbessert werden?
Also es hat sich in den letzten Jahren natürlich viel verändert. Also wir beobachten ja in Frankfurt, also nicht nur ich selbst registriere das als Fahrradfahrer, aber es ist allgemein bekannt, dass der Fahrradverkehr stark zunimmt. Aber es wachsen in dem Umfang allerdings nicht die Fahrradwege. Es ist so, wir haben ja seit Jahren die Umweltzonen für Automobile. Und das wurde ja sehr groß als Maßnahme herausgestellt. Und wie wir mittlerweile wissen, ist die Emission von Feinstaub allerdings nur marginal gesunken. Also das heißt, der Aufwand, den man getrieben hat mit den Umweltzonen, steht im Missverhältnis zu dem Nutzeffekt. Was aber darauf zurückzuführen ist, dass es mit dieser Einführung kein Gesamtkonzept bzw. keinen Masterplan gegeben hat, dahingehend den motorisierten Automobilverkehr oder Individualverkehr insgesamt zu reduzieren. Und das ist nach wie vor der Casus Knactus. Da möchte man irgendwie nicht heran. Man macht zwar viele Maßnahmen an einigen Stellen in der Stadt, wo Autospuren reduziert werden zugunsten von Bussen, Straßenbahnen oder auch von Fahrradspuren. Aber das ist immer noch Stückwerk, weil es keinen Masterplan gibt, der darauf hinauslaufen würde, zu sagen, dass insgesamt der motorisierte Individualverkehr über die nächsten 10, 20 Jahre drastisch zurückgedrängt wird.
Gut, damit hast du ja weitestgehend meine letzte Frage schon beantwortet, welche Kriterien nach Vorstellung des Netzwerkes erfüllt sein müssen, um diesen Begriff Green City zurechtzutragen. Wer den Workshop von Karl-Heinz in Berlin sich genauer mal angucken wollte, er ist auf der Netzseite vom Netzwerk Umwelt und Klima Rhein-Main eingestellt.
Ja, natürlich auch auf der Website von BUFCO.
Und vom BUFCO, ja. Genau. Und
ja, gut. Das war es dann zum BUFCO. Das war eine kurze Zusammenfassung des bundesweiten Umwelt- und Verkehrskongresses. Vielen Dank, Karl-Heinz. Vielen Dank, Otto. Das war ja sehr informativ. Und jetzt kommen wir zu einem, ich sag mal, praktischeren Teil. Ingrid, auch von unserer Greenpeace-Gruppe, ist nicht nur Greenpeacerin, sondern auch aktive Verkehrsteilnehmerin hier in Frankfurt. Ja. Und wir hoffen auf einen interessanten Erfahrungsbericht jetzt von dir, wie denn du die Verkehrsteilnahme hier in Frankfurt erlebst. Wie bist du denn unterwegs hauptsächlich?
Ich bin hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs und deswegen sowohl auf Straßen als auch im Grüngelände und Grüngürtel rund um Frankfurt. Und was mir eben immer wieder auffällt, dass die Fahrradkultur in Frankfurt eben doch noch nicht so ausgeprägt ist. Ich denke, das hängt aber auch damit zusammen, dass man zwar versucht, eine Nachhaltigkeit zu erzeugen, aber die immer auf Kosten Dritter geht. Das heißt also, wenn heute von einer Straße ein Weg abgezweigt wird für Fahrradfahrer, dann geht er auf Kosten des Autos. Das heißt, der Autofahrer hat in diesem Moment ein Problem damit, weil die Fahrbahn verengt wird. Da gibt es einige Beispiele in Frankfurt, wo dann plötzlich der Fahrradweg in die Autostraße übergeht und man als Fahrradfahrer dann gar nicht mehr weiß, wo kann ich mich jetzt eigentlich einordnen, wie komme ich hier gesund um die Ecke, weil vielleicht schon ein Auto gerade rechts abbiegen will und man selber auf dieser Spur läuft. Darüber hinaus denke ich, ist auch ein großes Problem, dass diese Bewegung Tempo 30 in Frankfurt so gut wie gar nicht angewandt wird und man dadurch natürlich auch sehr schnell in diesen Verkehr gerät, wo Autos teilweise mit 70, 80 Stundenkilometern an einem vorbeirasen. Also da komme ich mir dann schon eben ein bisschen komisch vor. Was ich gut finde, das habe ich vor einiger Zeit jetzt auch mal gelesen, dass das Fahrrad jetzt nicht nur ein Sportgerät ist, sondern auch zunehmend als Nutzfahrzeug verwendet wird, also zum Einkaufen und so weiter. Also es gibt auch schon Möglichkeiten, kleine Wagen ans Fahrrad zu hängen, sodass man dann problemlos seinen kleinen Einkauf auch mit dem Fahrrad machen kann.
Hoffentlich kommt da niemand auf die Idee, mal eine Steuer zu
zahlen. Das wäre dann der nächste Punkt wieder. Ja, also und nicht dann mit seinem SUV wegen 3 Flaschen Bier dann irgendwie zum Supermarkt fahren muss, weil das liebste Kind der Deutschen ist ja leider immer noch das Auto und ich glaube, gerade da liegt das Problem, dass immer von der Straße etwas abgeknappt wird, um das Fahrrad da ein bisschen mehr in Bewegung zu halten. Ich denke, da müssten die Verkehrsplaner auch noch zunehmend etwas tun, um die Fahrradwege größer zu gestalten und um es nicht ein Teil der Autostraße werden zu lassen, sondern eben extra zu sagen, das ist die Autostraße und das ist eben der Fahrradweg. Zum Beispiel, warum klappt das denn in Münster und Erlangen so gut? Das sind ja nun wirklich Fahrradstädte. Oder wieso ist es in Holland so prima gelaufen? Wenn man das mal beobachtet, da hat man wirklich breite Spuren, die lediglich für Fahrräder ausgebaut worden sind. Und man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwann mal Straße gewesen ist und das zurückgebaut worden ist. Also ich denke, da ist noch einiges zu tun in unserer Mobilitätskultur, dass wir doch auch alle ein bisschen mehr aufeinander achten. Und ich denke, die Akzeptanz füreinander muss auch noch sehr stark entwickelt werden. Man muss sich immer überlegen, was denkt vielleicht der andere oder wie kann ich etwas mehr Rücksicht auf die Fahrradfahrer nehmen und nicht mich noch eben schnell als Autofahrer da vorbei zwängen.
Man erkennt es ja von sich selbst, eben noch war man Fahrradfahrer und jetzt sitzt man im Auto und plötzlich denkt man sich, ach, der Fahrradfahrer, der kann ja mal Rücksicht nehmen, wenn ich jetzt noch hier schnell abbiegen möchte. Aber genau wie du eben sagst, es ist eben wichtig, dass man, egal wie man im Straßenverkehr unterwegs ist, auch überlegt, wie geht es den anderen gerade und eben Rücksicht zu nehmen. Genau.
Ja, und eben das Bewusstsein, das ist Straße, da fahren halt die Autos, aber auch, es gibt einen Fahrradweg, wo dann eben auch nur die Fahrräder fahren, wo keine Fußgänger laufen und wo auch keine Autos dann parken. Das ist da ein großer Punkt. Ein weiterer Punkt, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte nur kurz einen Einwand. Wir sind ja jetzt alle vier hier Radfahrer. Der Karl-Heinz weiß ich auch fast ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Ich meine, im Großen und Ganzen kann man sich wirklich nicht beklagen. Die Leute nehmen schon Rücksicht. Und es ist auch relativ gut, in der Stadt mit dem Rad unterwegs zu sein. Es gibt natürlich auch hier immer wieder irgendwelche Leute, die meinen, mit dem Auto alle Rechte der Welt zu haben. Ich wollte halt nur ganz kurz einen anderen Aspekt einführen. Für mich stellt sich generell die Frage, brauchen wir jemanden, der in Frankfurt wohnt, überhaupt ein eigenes Auto? Die öffentlicher Nahverkehr ist so meiner Einschätzung nach doch recht gut ausgebaut. Wir haben S-Bahn, U-Bahn, Busse. Es gibt die Möglichkeit, Carsharing zu betreiben. Also man sollte sich da schon grundsätzlich mal die Frage stellen, brauche ich denn ein eigenes Auto? Ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung kurz einen Satz anbringen. Als ich nach Frankfurt kam, das war 1990, hatte ich noch ein Auto. Und nachdem das dann ein Jahr stand, ohne dass ich ein einziges Mal damit gefahren bin, habe ich mir gedacht, nein, diesen Luxus muss ich mir wirklich nicht leisten. Das Geld kann ich sinnvoller ausgeben.
Gut, das kommt auf die jeweilige Denke an. Manche denken eben doch noch, sie sind flexibler, wenn sie das Auto vor der Tür stehen haben, auch wenn sie es nicht nutzen. Was ich als sehr großen Vorteil beim Fahrradfahren sehe, ist, ich brauche keinen Parkplatz zu suchen. Wobei natürlich ich auch manchmal selbst mit dem Fahrrad, ich wollte neulich an der alten Oper mal kurz halten, keinen Fahrradständer gefunden habe.
Das kein Ankettgeländer.
Ja, genau. Das kommt natürlich dann auch mal vor. Aber man ist mit dem Fahrrad eben gerade in Frankfurt, weil das auch die Stadt der kurzen Wege ist, doch sehr viel flexibler als mit dem Auto.
Und meistens eben auch viel schneller unterwegs.
Ja, im Grunde genommen schon. Genau. Ja, also dann kann ich vielleicht noch eine kurze Erfahrung eben, wo ich auch mitteilen, wo ich auch immer überlege, wie händle ich das jetzt wieder. Und zwar dieser Grüngürtel in Frankfurt, also der auch an der Nitter lang führt, ist ja wunderschön, aber ist doch eben sehr stark mit Fahrradfahrern befahren und hat auch sehr viel Fußgänger mit Hunden. Denn die Tendenz geht ja scheinbar schon zum Dritthund. Und da hat man echt als Fahrradfahrer das Problem, wie komme ich jetzt ungeschoren an diesen Menschen und an diesen Tieren vorbei und wie schaffe ich es, die Menschen nicht zu verärgern und die Hunde nicht zu überfahren? Also ich frage mich dann immer, klingel ich jetzt oder erschrecke ich den Fußgänger jetzt durch mein Klingeln oder fahre ich lieber vorbei und klingel nicht und dann ist er trotzdem erschrocken. Also das sind so noch Punkte, wo ich denke, da muss man noch klare Abgrenzungen schaffen und vielleicht gibt es ja irgendwann mal so breite Wege, wo dann wirklich auch eine Trennung zwischen Fußgängern mit Hunden und Fahrradfahrern geschaffen wird.
Vielen Dank, Ingrid. Das war ein Bericht aus Frankfurt. Jetzt kommen wir in eine andere Gegend des Globus. Und zwar wechseln wir jetzt nach Hanoi, nach Vietnam. Dort ist momentan, lebt dort Charlotte. Ihr kennt sie noch von unseren vorigen Hörernfenstern. Sie hat lange moderiert und sie ist jetzt nach Hanoi gezogen und hat gehört, was wir für ein Thema haben und wollte sehr gerne dann auch berichten, wie ist denn in Hanoi so ist mit grüner Stadt. Es geht jetzt weniger um Verkehr, es geht um Lebensmittelverschwendung und um Energieverwendung, Erzeugung oder auch Verschwendung Nutzung, auch tatsächlich, genau. Ja. Und ja, es ist sehr interessant, was sie berichtet, doch aus einem ganz anderen Kulturkreis.
Frankfurt und ins Studio von Radio X. Ich bin Charlotte, ihr kennt mich, ich habe schon oft mit Greenpeace im Radio X Hörerfenster gesessen. Heute berichte ich aus Hanoi. Ich bin hier seit Ende Februar und ich möchte mal ein paar erste private Eindrücke schildern. Fange ich mal an mit dem Thema Lebensmittelverschwendung. Hier in Vietnam und in Hanoi ist es sehr üblich, Streetfood zu haben, also auf der Straße zu essen. Das heißt, es ist ganz frisches Essen, ohne Lagerung. Die Betreiber des Restaurants gehen morgens auf den lokalen Markt einkaufen und kaufen, was sie brauchen. Beim Zubereiten, was da an Müll anfällt, das kommt in eine große Tonne und auch alles, was die Gäste nicht verzehren, sondern übrig lassen, kommt in diese Tonne. Die Tonne wird dann abends oder täglich abgeholt und daraus, aus diesen Essensresten, wird dann Schweinefutter gemacht. Das heißt, hier gibt es eine 100%ige Verwertung der Lebensmittel. Ich finde das ein ganz gutes Beispiel dafür, wie einfach doch es sein kann, auf Lebensmittelverschwendung zu verzichten. Ähnlich ist es beim Thema Müll nicht ganz gleich, aber ein bisschen ähnlich. Also es gibt zum Beispiel keine private Mülltrennung. Man stellt so vom Haushalt einfach das, was sich halt so anhäuft an Müll, an einen bestimmten Platz in der Nähe des Hauses. Und da wird dann im Prinzip getrennt. Da kommen Menschen vorbei, die dafür zuständig sind. Und durchsuchen den Müll nach Sachen, die sie gebrauchen können. Also es läuft alles sehr gesittet ab. Man nimmt sich dann, was man braucht, auch teilweise wieder Essensreste für Tiere als Futter. Aber auch natürlich, man sucht nach allem für Wiederverwertbarem. Also es wird sehr viel recycelt. Alles, was dann gar nicht mehr genutzt wird, wird verbrannt. Also man riecht durchaus schon oft diesen Müllverbrennungsgeruch in der Luft. Aber das scheint dann wirklich auch nur das zu sein, was dreimal gecheckt wurde, ob man das nicht mehr gebrauchen kann. Dieses dieses ja, verantwortungsvolle Verhältnis zum Müll gibt es allerdings nicht immer. Also man sieht auch oft verdreckte oder vermüllte Gegenden hier. Also vielleicht nach einem Picknick oder so wird oft einfach mal der Müll liegen gelassen. Oder auch der See hier in der Nähe ist, da schwimmt viel Müll auf der Wasseroberfläche. Also das Verhältnis zur Umwelt ist noch nicht so ganz bewusst. Da kann sich auf jeden Fall noch was bessern. Auch verbesserbar ist das Verhältnis zur Energie. Nun, das ist auch kompliziert. Also jetzt gerade im Sommer, wo es warm und feucht wird, da ist es schon hilfreich, Luftentfeuchter, Klimaanlage, Ventilatoren, all das immer mal laufen zu lassen, um überhaupt das, was man besitzt, zu erhalten, weil sonst verschimmelt hier einfach alles. Das heißt, im Sinne davon, nicht alles immer wegzuschmeißen, neu zu kaufen, muss eben hier ein bisschen Energie und Strom eingesetzt werden. Ja, aber auch Licht und Wasser werden jetzt nicht bewusst gespart. Bei Wasser, gut, kann ich es einigermaßen verstehen, denn es ist jetzt kein Trinkwasser, was aus den Leitungen kommt. Und Wasser gibt es hier wirklich zu Genüge in Vietnam. Aber bei Strom könnte man schon mal drauf achten. Denn im Sommer gibt es wohl auch schon mal Stromausfall, wenn die Wasserkraftwerke nicht mehr genug Strom bringen, die ansonsten hier sehr gut funktionieren. Es ist aber insgesamt nicht alles elektrisch oder motorisiert. Also zum Beispiel wird Wäsche hier noch sehr oft mit Hand gewaschen. Und auch Geschirrspüler sind ein sehr rares Gut. Also man wäscht hier auch, spült hier auch eher von Hand. Und es wird auch immer noch sehr viel Fahrrad gefahren. Das ändert sich natürlich jetzt. Wer wohlhabend ist und es sich leisten kann, der ist motorisiert unterwegs. Also nächstes Thema jetzt Verkehr. Es gibt sehr viele Mopeds, die unterwegs sind. Größere Autos sind noch sehr selten. Aber Mopeds gibt es viele und die sind dann auch nicht so gut gefiltert in ihren Abgasen wie in Deutschland oder Europa. Das heißt, die Abgase gehen ungefiltert in die Luft, was auf jeden Fall auch zu Smog und so beiträgt und den auch verursacht. Die Leute werden sich aber hier auch dessen bewusst, habe ich das Gefühl. Also man trägt jetzt hier viel mehr Masken, um sich selber natürlich zu schützen. Und hat aber hier zum Beispiel auch Ende März wurde die Earth Hour auch gefeiert und beworben. Also da steigt im Moment schon das Bewusstsein. Es gibt jetzt auch zum Beispiel, habe ich jetzt in mehreren Cafés schon gesehen, Prozente, also 10% Rabatt, wenn man mit dem Fahrrad kommt, statt des Mopeds. Weil die Strecken sind hier nicht so groß, es ist hier alles nicht so weitläufig, man kann meistens schon mit dem Rad fahren, aber ist im Moment eben gerade in der Stimmung, wer es sich leisten kann, ist motorisiert unterwegs. Aber wie gesagt, ich denke, da ändert sich gerade so ein bisschen was und das Fahrradfahren wird wieder beworben. Ja, das sind so erstmal meine ersten Eindrücke aus Hanoi. Ich schicke euch einfach mal warme Grüße. Wir haben ja so Mitte 20, Ende, Anfang 30 Grad. Also da gebe ich euch gerne ein bisschen Gedanken, eine Handvoll gedankenmäßig von ab. Und sage bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße nach Frankfurt. Tschüss.
So, das war jetzt die Charlotte. Jetzt die Sabrina.
Genau, die Charlotte hat uns das in Hanoi aufgenommen. Das war jetzt selbstverständlich nicht live. Und zum Schluss wollte ich nur noch mal daran erinnern, dass heute vor 27 Jahren in Tschernobyl der Reaktor explodiert ist. Und ja.
Und über den Stand der Arktis-Kampagne unterrichten wir euch das nächste Mal. Das reicht jetzt heute zeitlich nicht mehr. Also danke für den Besuch, Karl-Heinz, genau, im Studio, danke. Ingrid. Tschüss dann, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Ja.